Ja, liebe Geschwister, Miriam hat es eben schon gesagt, ich werde heute mit einer Predigtreihe beginnen zur Bergpredigt. Diese Predigtreihe wird aus 7 Teilen bestehen und wir werden die ersten 4 jetzt noch vor den Sommerferien hören und die letzten 3 dann im September. Also es liegt eine Pause dazwischen. Die sogenannte Bergpredigt hat ihren Namen von dem Ort, an dem sie gehalten wurde, auf einem Berg. Und wir finden sie im Matthäus-Evangelium in den Kapiteln 5 bis 7. Bevor Jesus dort auf den Berg gegangen ist und gepredigt hat, wird eine ganz kurze Zusammenfassung davon gegeben, wie Jesus seine Jünger berufen hat, wie Jesus in Galiläa in den Synagogen gelehrt hat, vom Reich Gottes erzählt hat und viele Kranke geheilt hat. Das steht wirklich in so einem ganz kurzen Absatz zusammengefasst. Sein Einfluss war so groß, dass man in ganz Syrien von ihm gehört hat und die Menschen von überall herkamen, um ihn zu hören und um von ihm geheilt zu werden. Es ist noch ganz am Anfang der Wirkung von Jesus und dann beginnt direkt diese Rede, die erste von 5 großen Reden, die im Matthäus-Evangelium aufgeführt werden. Und so heißt es in Matthäus 5, Vers 1 und 2, als Jesus aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Und dann folgen die Dinge, die er in dieser Rede gesagt hat. Am Ende, jetzt wirkt es in diesem Abschnitt, in diesen Versen so, als wären das die Jünger, zu denen er hier gesprochen hat. Aber am Ende von Kapitel 7 wird noch einmal deutlich, dass nicht nur die Jünger um ihn herum standen. In Matthäus 7, Vers 28 heißt es dann, als Jesus diese Rede vollendet hatte, entsetzte sich das Volk über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Da waren also viele Menschen, die Jesus zugehört haben, die zu seinem Hörerkreis gehörten. Und sie entsetzten sich über das, was er gesagt hat. Genauso treffend sagte es dann 1900 Jahre später ungefähr, also um 1950 rum, Romano Guardini, ein Bischof aus Rom, sehr treffend, die Bergpredigt ist die Erschütterung der Welt vom Himmel her. Sie ist die Erschütterung der Welt. Die Leute, die es hörten, entsetzten sich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Bibeltexte lest. Ich nehme viele Texte für so selbstverständlich, dass die Erschütterung oder auch die Wirkung, die diese Texte oft dann haben, nicht mehr so weltbewegend sind. Gerade bei Texten, die einem sehr bekannt vorkommen. Und wenn ich den Titel Bergpredigt höre, dann geht es mir, ich weiß nicht, vielleicht einigen von euch auch so, dass ich denke, ja, kenne ich schon. Schon oft gehört, abgehakt. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht dem einen oder anderen auch so geht. Und deswegen möchte ich euch während dieser Zeit der Predigtreihe gerne eine Hausaufgabe mitgeben. Und zwar, dass ihr einmal diese Kapitel 5 bis 7 komplett am Stück lest. Vielleicht hat es schon mal jemand gemacht, vielleicht auch nicht. Vielleicht wisst ihr noch, was da drin steht. Vielleicht wisst ihr einzelne Ausschnitte davon, aber nicht den ganzen Zusammenhang. Ich möchte euch damit nicht prüfen, auf gar keinen Fall. Aber vielleicht geht es euch genauso wie mir, dass es am Ende nur der Name ist, Bergpredigt, der uns so vorkommt, als hätten wir das schon 1000 Mal gehört, aber wirklich die ganze Predigt im Ganzen schon einmal gelesen, hat man doch dann nicht ganz so oft. Oder sie auch nicht im Ganzen so behalten. Wir haben in dieser Woche, das ist Zufall, und auch am Ende der Predigtreihe jeweils das Predigtnachgespräch. Und ich werde natürlich in dieser Predigtreihe nicht alles zu Wort kommen lassen, was in der Bergpredigt steht, dafür ist sie viel zu lang. Sie hat schließlich 3 Kapitel und nur 7 Predigten, dann hätten wir solche Predigttexte jeweils. Das macht gar keinen Sinn. Aber vielleicht kommen euch Fragen und wir können in dem Predigt-Nachgespräch darüber nochmal ins Gespräch kommen, diesen Fragen weiter nachgehen und miteinander darüber nachdenken. Und ich muss mich natürlich auch ein bisschen korrigieren, auch wenn die Erschütterung meiner Welt nicht so riesig ist, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man sagt, es ist die Erschütterung der Welt vom Himmel her. So merke ich doch, wenn ich mich bewusst auf Bibeltexte einlasse. Ja, und ich gebe zu, manchmal muss ich auch danach suchen, dass ich doch merke, wie sie mich bewegen und wie sie mich verändern. Und deswegen mache ich euch Mut, dass ihr das immer wieder ausprobiert, dass ihr euch die Bibel vornehmt, dass ihr darin lest und dass ihr schaut, wie sie euch vielleicht verändert. Wenn ihr das macht und die Bergpredigt im Ganzen lest, dann werdet ihr merken, dass diese Predigt keine Drei-Punkte-Predigt ist oder eine Predigt, die ein ganz bestimmtes Konzept erfüllt oder einen Zielgedanken hat, so wie man sich dann vielleicht gut merken könnte, sondern dass es sehr viele zentrale Aussagen in dieser Predigt gibt, dass sie grundsätzlich über Wesentliches spricht. Wesentliches darüber, wie Gott ist, Wesentliches darüber, wie wir miteinander leben können und wie wir unseren Glauben leben können. So wie im Matthäusevangelium diese Rede wiedergegeben wird mit Jesus auf dem Berg, hat es für die ersten Hörer, die ersten Leser von diesem Evangelium sofort eine ganz starke Parallele gehabt zu Mose auf dem Berg Sinai. Die Menschen, die als erstes dieses Evangelium gelesen haben, waren wahrscheinlich zum großen Teil Judenchristen. Das heißt, es war ihnen ein sehr einschneidendes Erlebnis in ihrer Geschichte beziehungsweise eine Erfahrung in ihrer Religion, eine Tradition, wo Mose auf dem Berg Sinai die 10 Gebote auf den Steintafeln erhält und damit den Bund, den Gott zwischen Menschen, zwischen seinem Volk Israel und sich geschlossen hat, schwarz auf weiß aufschreibt bzw. in Stein meißelt. Dieses Geschehen auf dem Berg Sinai besiegelt diesen Bund, den Gott mit den Menschen geschaffen hat und wird damit hochoffiziell geschlossen. Und es hat unheimlich große, wichtige Bedeutung für die Juden damals gehabt. Und nun beginnt Jesus seine Wirkungszeit damit, dass er auf einen Berg geht und zu den Menschen redet. Und diese Parallele haben diese Menschen sofort für sich gezogen. Und er hat damit die ganze Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass jetzt etwas Neues passiert. Er hat es auch gemacht, indem er nämlich genau von diesen Geboten, die der Mose damals aufgeschrieben hat, erzählte. Das wird ein neuer Bund eingeläutet und der alte Bund wird damit erfüllt, so sagt es Jesus selbst. Er nimmt in der Bergpredigt einige der 10 Gebote auf und gibt ihnen eine neue Bedeutung. Der Inhalt der Bergpredigt ist also die Grundlage für den wesentlichen Inhalt des neuen Bundes, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. Nicht mehr den Bund, den Gott früher mit Abraham und den Erzvätern geschlossen hat, sondern einen neuen Bund, den Gott mit Jesus und der ganzen Menschheit schließt. Und diese inhaltlichen, diese grundlegenden Dinge, die werden in der Bergpredigt aufgenommen. Die Frage ist nun also, warum man die Bergpredigt als die Erschütterung der Welt vom Himmel her bezeichnet. Weil es ja den alten Bund zum neuen Bund hin, es ist ja ein Bund, der weiter besteht. Was ist die Erschütterung daran? Die Bergpredigt ist voll von Hinweisen, wie man als Christ leben kann und sollte. Der alte Bund bestand darin, dass Gott sich seinem Volk zugewendet hat. Und weil er sein Volk gerettet hat, dürfen sie sich nun zu ihm bekennen und die Gebote einhalten und ein Leben als Nachfolger Gottes leben. Die Gebote sollen zum einen helfen, das Leben auf der Erde zu regeln und auch die Beziehung zu Gott in einem guten Verhältnis zu führen. Aber den Menschen gelang es damals und gelingt es auch bis jetzt nicht, die Gebote komplett einzuhalten und damit Gott gerecht zu werden. Aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, die das versuchen und der Meinung sind, sie sind gerecht, obwohl sie es gar nicht sind. Sie halten sich für gerecht. Und deswegen Damit es nicht passiert, dass die Menschen auf die Idee kommen, sich selbst gerecht zu sprechen, deswegen schließt Gott einen neuen Bund mit uns Menschen, indem er seinen Sohn für alle Menschen opfert und hingibt und damit seiner Liebe einen unvergleichlichen Nachdruck verleiht. Dass Gott sich für die Menschen hingibt und sich selbst als Diener bezeichnet, das hat es noch nie gegeben. Das erschüttert die Welt. Es entspricht auch nicht der Definition, die wir von einem Gott haben, als dem Herrscher der Welt, dem Herrscher von Völkern. Und er kommt und dient. Bevor Jesus tatsächlich am Kreuz für uns Menschen gestorben ist, leider haben wir zurzeit kein Kreuz mehr an der Wand, das liegt an den Renovierungen. Es ist es euch vielleicht schon aufgefallen, aber das wird wiederkommen. Aber wir wissen, inhaltlich vor unseren Augen haben wir sicher auch dieses Kreuz, was uns immer wieder daran erinnert. Bevor Jesus am Kreuz für uns Menschen stirbt, lebt er uns vor, wie das Leben in Hingabe, wie das Leben als ein Dienst aussehen kann und wie es auch von den Nachfolgern Gottes gelebt werden soll. Obwohl es den Menschen nicht gelingt, die Gebote einzuhalten, setzt Jesus sie nicht außer Kraft. Er sagt nicht, okay, gut, ihr schafft es nicht, dann lassen wir das jetzt bleiben mit den Geboten. Ich sterbe für euch und alles ist gut. Nein, das sagt Jesus nicht, sondern er holt diese Gebote raus und sagt, ich setze noch einen oben drauf. Nicht nur die Gebote sollt ihr halten, sondern es geht noch viel tiefer. Er malt uns ein Bild vor Augen, wie bedingungslose Liebe sich äußern und im Leben Gestalt gewinnen kann. Wir werden dazu in den nächsten Wochen noch weiterkommen. Mit dieser Art zu leben, die Jesus den Menschen hier vorlebt, die er ihnen aufzeigt und er ihnen auch anbefiehlt, also die, wo er sagt, lebt so. Mit dieser Art zu leben kann man nicht die Welt regieren. Man kommt nicht zu Macht und Ansehen, was wir Menschen eigentlich sehr lieben. Doch wer das tut, wer so lebt, der spricht mit seinem Handeln ins Weltgewissen. Und darin liegt auch eine Erschütterung der Welt. Das, was wir als Menschen so für wichtig und richtig erachten, wird vom Schöpfer der Welt an vielen Punkten ins Gegenteil verkehrt. Er dreht es um. Er sagt, es ist anders. Die Seligpreisungen, die wir eben gehört haben, der Beginn der Bergpredigt, veranschaulicht diese Erschütterung der Welt auf eine Art und Weise und fordert uns heraus. Mich zumindest. Wir haben es eben gehört, arm sein, durch den Heiligen Geist in die Armut geführt werden, geistlich arm. Leid tragen, sanftmütig sein oder wir würden heute vielleicht sagen hochsensibel. Nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, weil Unrecht überall zu finden ist und vor allem auch uns immer wieder trifft. Also diejenigen sein, die ungerecht behandelt werden. Barmherzige, die reinen Herzens sind, Friedensstifter, Verfolgte, die sich eigentlich für Gerechtigkeit einsetzen, für Gott einsetzen. Diese Liste ist keine Tugendliste, die wir in unserer Gesellschaft gerne sehen würden oder wo wir sagen würden, bei den Erfolgreichen in unserer Gesellschaft, ja, das trifft wohl zu. Ha, da ist sie. Diese Liste ist keine Liste, wo wir sagen, das sind meine großen Ziele fürs neue Jahr. Meine guten Vorsätze, die Punkte möchte ich gerne erreichen. Na gut, wir können die Liste einteilen in 4 und 4, wo wir sagen, das ist noch okay, barmherzige. Oder auch Menschen mit einem reinen Herzen, aufrichtige, authentische Leute, die ehrlich und warmherzig sind. Oder vielleicht auch die Sanftmütigen, die sensibel sind, denen man sich sehr gut nahen kann, nahbare Menschen. Und auch die Friedfertigen, die es schaffen, andere Menschen wieder zueinander zu bringen, zu einer Art Mediatoren, die sind in Ordnung. Mit denen Eigenschaften oder mit den Tugenden können wir vielleicht noch ganz gut leben. Mit Menschen, die so sind, kommt man auf jeden Fall gut aus. Die brauchen wir. Die sind auch ab und an beliebt. Sie haben ein ganz gutes Ansehen, weil sie so menschlich sind, weil man sich so gut mit ihnen abgeben kann. Und die Menschen kann man oft auch prima ausnutzen. Wenn es mal darum geht, dass man Hilfe braucht. Boah, so ein barmherziger Mensch ist super, wenn man Hilfe braucht. Oder wenn man so einen aufrichtigen Menschen hat, mit einem ehrlichen Herzen, den kann man manchmal ganz gut um den Finger wickeln und für seine eigenen Wahrheiten gebrauchen. Ein Beispiel in unserer Gesellschaft, wo das sehr deutlich wird, ist der sogenannte Gutmensch. Im Zuge der Flüchtlingswelle wurden die Notunterkünfte von ihnen eingerichtet, es wurde Essen verteilt und Schlafsäcke. Ein Engagement, auf das unser Land eigentlich gar nicht hätte verzichten können, sonst wäre das Chaos noch viel größer geworden. Und doch werden diese Menschen oft eher abfällig als Gutmenschen bezeichnet. Sie setzen sich voll ein und sie werden doch immer wieder auch belächelt. Gut, in christlichen Kreisen können wir sagen, stehen diese Tugenden tatsächlich relativ hoch an. Demütige Menschen werden gut angesehen, barmherzige, die mit reinen Herzen. Solche Leute wählen wir auch gerne in die Gemeindeleitung und dann bekommen sie Macht und Einfluss. Und trotzdem sind diese Eigenschaften immer auch mit Arbeit verbunden und man muss auch immer mal wieder etwas einstecken. Dieser Tugendkatalog ist zwar ganz gut anzusehen, aber es ist trotzdem etwas, was uns etwas kostet. Nicht das, was wir unbedingt sofort anstreben. Menschlich ist der Umgang mit solchen Leuten recht angenehm, aber gesellschaftlich kommt man diesen Eigenschaften oft eher nicht, kommt man nicht so weit. Und dann haben wir noch die andere Hälfte von den Seligpreisungen, die wir eigentlich tatsächlich lieber von unserer Liste streichen wollen. Armut, Leid, Hunger und erlebte Gerechtigkeit, Hunger nach Gerechtigkeit und gelebte Ungerechtigkeit. Erlebte. Verfolgung? Nein, danke. Und trotzdem steht hier in diesem Bibeltext, dass derjenige, der diese Sachen erlebt, genau derjenige soll sich glücklich schätzen. Er wird von Jesus selig genannt. Wir haben am Anfang schon so schöne Wortspiele mit diesem Wort selig gehört. Ein altmodisches Wort, was relativ schwierig zu übersetzen ist, voll von, so könnte man das deutsche Wort selig übersetzen. Das griechische Wort Makarios wird im Neuen Testament an manchen Bibelstellen tatsächlich ganz profan mit glücklich sein übersetzt. Glücklich ist derjenige, der so und so. Wenn wir das auf diesen Bibeltext anwenden, dann wird uns schon eher anders. Glücklich sei doch der Arme, der Leidende, der Verfolgte. Es klingt schon fast wie Sarkasmus. Aber Jesus spricht diese Worte aus und das ist etwas, was wir uns auf der Zunge zergehen lassen müssen. Das bin nicht ich, die diese Worte sagt, sondern Jesus hat diese Worte zu den Menschen gesprochen, weil er die Macht dazu hatte. Glücklich, selig sollen die Menschen sein, denen es schlecht geht. Weil ich sie in meinem Herzen trage, so könnte man es vielleicht von Jesu Worten oder seiner Erklärung her sagen. Es gibt leider wirklich keine gute deutsche Übersetzung für dieses Wort. Glücklich im Sinne von wirklich Glück haben, dass ich krank bin oder dass ich irgendwie anders leide, dass mir jemand Unrecht tut, dass mich jemand hintergeht, dass mir jemand Steine in den Weg wirft. Das ist für uns tatsächlich in der Realität kein Grund, dass wir glücklich sein und uns freuen. Dieses altmodische Wort selig trifft es dann schon besser, aber es ist tatsächlich so, dass wir es in unserem Sprachgebrauch nur sehr wenig füllen können. Es hat vielleicht ein Gefühl von rundum Wohlsein, wenn ich mich so richtig selig fühle. Aber es ist nicht das Gefühl, was wir verspüren, wenn wir krank sind. Seligkeit bedeutet aber auch, gerade von Gott her, in den Zustand der vollständigen Erlösung, des Heils gehoben zu werden. Wer die Seligkeit erlangt, der geht im Heil Gottes auf. Der hat es schon ganz in sich aufgenommen oder der ist schon in Gottes Reich aufgenommen. Selig hat also etwas mit dem Jenseits zu tun, mit dem, was einmal kommen wird, mit der Welt Gottes, in die wir ganz hineinkommen können. Aber es ist schon jetzt etwas, was uns erreicht, etwas, was uns an Jesu Herz ranrückt. Ein Zustand der von Gott geschenkten Freude, die nichts mit Glück oder Freude zu tun hat, wie wir es interpretieren würden. Jesus spricht die Menschen also an, die Mangel leiden, die Einbußen erleben müssen, weil sie versuchen, sich anderen für andere fair einzusetzen, weil sie versuchen, sich gerecht zu verhalten oder weil das Leben für sie einfach so gespielt hat, weil es ihnen einfach schlecht geht im Leben. Auch das kommt vor und Jesus sagt ihnen, selig seid ihr. Und dann folgt ein ganz konkreter Zuspruch. Selig seid ihr und ich verspreche euch, ihr werdet das Himmelreich erlangen. Ihr werdet getröstet werden. Ihr werdet das Erdreich besitzen. Ihr werdet satt werden. Ihr werdet selber Barmherzigkeit erfahren. Ihr werdet Gott sehen. Ihr werdet ein Kind Gottes sein. Das sind alles Umschreibungen dafür, dass wir zu Gott gehören. Dass diese Menschen das Reich Gottes erleben. Weil Jesus auf diese Erde kam, um sie mit sich und damit mit Gott zu versöhnen, konnte er diese Worte den Menschen zusprechen, die in Verzweiflung und Not und Elend waren. Weil Jesus sie gesprochen hat, konnten sie ihnen eine Hoffnung geben. Diese Menschen, die schwere Not leiden, gehören zu Gott, weil Gott mit ihnen leidet, weil Gott sich ihrer annehmen möchte. Er sieht ihre Not und er nimmt die Menschen an. Was für eine geniale Zusage für all die Menschen, die in diesen schwierigen Situationen stecken. Und ich muss immer wieder daran denken, wie sehr das auch gerade für die Menschen, für unsere verfolgten Geschwister in allen möglichen Teilen der Welt gilt, die durch den äußeren Druck, durch die Repressalien in ihrer Umgebung, durch die Gesellschaft und oft sogar durch die Familie, wo eigene Eltern zu ihren Kindern sagen, du existierst für mich nicht mehr, wo ihnen alles abgesprochen wird, alles sein, da sagt Jesus zu diesen Menschen, selig seid ihr. Und das hat nichts mit, ich freue mich, zu tun, sondern das hat etwas damit zu tun, dass sie zu Gott gehören, dass Gott sie aufnimmt, dass Gott sich ihrer annimmt, dass er sich ihrer erbarmen wird und dass er sie liebt. Und das gilt auch uns, wenn wir in Not sind, wenn wir in Verzweiflung sind, dass Gott sagt, gerade dann will ich euch am liebsten in den Arm nehmen und euch festhalten und nicht mehr loslassen. Und ich merke, dass neben diesem wunderbaren Zuspruch, wenn mir Unrecht oder Leid geschieht, wenn ich das ertragen muss, dieser Text aber gleichzeitig für mich eine sehr große Herausforderung ist. Denn gerade diese Dinge, die wollen wir doch immer wieder loswerden und wir setzen alles daran, sie loszuwerden, danach zu streben, uns danach ausstrecken, unser Leben anders in den Griff zu bekommen. Ein abgesichertes Leben zu führen, Leid zu umgehen, wo es uns möglich ist. Und ich ertappe mich dabei, wie ich manche der sanftmütigen oder auch hochsensiblen betrachte und stolz werde darauf, dass ich leistungsfähig bin und denke, das zählt mehr, das ist besser. Aber Jesus sagt es zu denen, die nicht so sind, die nicht leistungsfähig sind, die nicht besser sind. Beziehungsweise er sagt ihnen damit, da gibt es keinen Unterschied, ihr seid nicht besser. Es ist eine echte Herausforderung, die Brille unserer Gesellschaft abzusetzen und nicht auf Leistung und Macht zu schauen, wie wir es unser Leben lang gesagt bekommen haben. Die Unscheinbaren zu entdecken und ihnen mit Achtung zu begegnen. Genau das hat Jesus hier getan, als er die Menschen um sich herum sah. Da werden mit Sicherheit auch Gelehrte bei gewesen sein. Aber die hat er mit diesen Seligpreisungen nicht angesprochen. Zu akzeptieren, dass Gott keinen Unterschied macht zwischen dem einen und der anderen. Dass er nicht sagt, einer ist wertvoller als der andere. Einer ist wichtiger als der andere. Wie wir das tatsächlich oft in unseren Köpfen abspeichern. Wir wollen das oft auch gar nicht. Und trotzdem merken wir, dass wir jemand anderem mehr Macht geben, dass wir ihm mehr Einfluss zugestehen, dass wir mehr auf ihn hören, dass wir mehr Achtung vor ihn haben, ihn mehr mit Respekt begegnen. Und Gott sagt, wenn da ein Unterschied wäre zwischen euch Menschen, dann habe ich einen ganz anderen Wertekatalog als ihr. Ich habe eine Tugendliste, die ihr am liebsten unter den Tisch kehren würdet. Ich liebe diese Menschen, denen es so schlecht geht. Nicht, weil es ihnen schlecht geht, sondern weil sie mich brauchen. Und ich staune darüber, wie Gott uns so ohne Bedingungen annehmen kann. Und dass er dann, wenn wir unser Leben am wenigsten akzeptieren können, wenn wir in der totalen Krise stecken und denken, nein, nichts geht mehr, ich kann mich nicht leiden. Ich habe das Gefühl, ich bin ganz klein und keiner mag mich. Ich bin zerbrochen, ich bin verwundbar. Gerade dann sieht Gott uns an und er sieht einen wunderbaren Menschen vor sich. Er würde uns am liebsten in die Arme schließen und uns hochziehen und uns zeigen, wie toll wir sind. Er möchte das uns gerne wieder glücklich machen. Er möchte gerne auch unser Leid von uns nehmen. Und so sagt er am Ende in Vers 12, seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Seid fröhlich und jubelt, obwohl ihr gerade in einer schwierigen Situation steckt, aber ich habe ein gutes Ziel für euch. Wenn das nicht die Welt erschüttert, dann weiß ich auch nicht weiter. Ein Perspektivwechsel im eigenen Leid und die Zusage Jesu, dass wir zu ihm gehören, gerade dann, wenn unsere Umwelt uns als Außenseiter abstempelt. Und ich finde auch vor allem dieser Perspektivwechsel im Umgang mit unseren Mitmenschen und den Werten, denen ich hinterher strebe. Was passiert mit dem Bettler vor Rewe, dem ich mit dem gleichen Respekt und der gleichen Achtung begegne, wie unserem Bürgermeister oder dem Generalsekretär unseres Baptistenbundes oder unserem Chef? Was passiert mit uns, wenn wir die mit reinem Herzen nicht wegen ihrer optimistischen Naivität belächeln, sondern wenn wir sie uns als Vorbild nehmen? In Christus begegnet uns Gottes ganzer Zuspruch. Er will uns selig sprechen, er will uns in sein Reich aufnehmen, er will, dass wir glücklich sind und dass es uns gut geht, aber vor allem liebt er uns. Und zugleich begegnet uns in ihm aber auch sein ganzer Anspruch. In der Bergpredigt werden Zuspruch und Anspruch in ganz konkrete Worte gefasst. Und ich wünsche uns, dass wir in den nächsten Wochen diesen Zuspruch Gottes immer mehr verinnerlichen können und dass wir uns herausfordern lassen, seinen Anspruch auch nachzukommen. Amen.